Sendung trägt Jens Kubizil. Ja, herzlich willkommen zum Sommer 17. Datenkanal in diesem Jahr, beziehungsweise den ersten in diesem Jahr und den 17. im Allgemeinen. Ja, wir sind wieder zu zweit, normalerweise am Start. Es ist diesmal genau andersrum wie beim letzten Mal. Heute kommt der Jörg etwas später, dafür bin ich zunächst erstmal die ersten paar Minuten allein hier. Ja, bei unserer 17. Sendung soll es ein bisschen um den 29C3 gehen, also um den 29. Chaos Communication Congress. Und wir wollen halt ein bisschen mal erzählen, was es da interessanten Vorträgen gab, wie die Veranstaltung im Allgemeinen so war. Der Jörg hat es vermutlich so ein bisschen aus der Beobachterposition erlebt. Ich selbst war dort als Besucher und auch als Redner und ja, kann aus der Sichtweise einiges erzählen. Aber vielleicht im Vorfeld noch ein paar andere Sachen, ein paar Informationen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gelesen in den diversen Medien. Es wird wieder eine Krypto-Party geben, diesen Freitag. Und ja, Thema wird wieder sein, ein bisschen angewandte Kryptographie quasi. Also wir werden uns ein bisschen vermutlich über Festplattenverschlüsselung unterhalten, Verschlüsselung von Daten und ähnliche Themen. Und ja, wer kommen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Party heißt insbesondere halt auch, dass ihr ein bisschen was beisteuern könnt. Das heißt, wäre schön, wenn jemand was zu essen, zu trinken etc. mitbringt. Und vielleicht natürlich wichtig sind natürlich auch Fragen. Also wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, bringt die mit, stellt die uns und wir versuchen die dann halt im Allgemeinen zu beantworten. Ja, das ist sozusagen die einzige Veranstaltung, die jetzt als nächstes ansteht. Ansonsten ja, fange ich schon mal so ein bisschen an zu erzählen, bis der Jörg kommt. Also wie gesagt, das Thema ist der 29C3, der 29. Chaos Communication Congress. Das ist also immer die übliche Jahresendveranstaltung des CCC. Zwischen den Feiertagen sozusagen, also das Weihnachtsfest kann man quasi noch zu Hause feiern. Und danach muss man sich auf die Socken machen, Richtung Hamburg in dem Falle. Und bis zum 30.12., also bis kurz vor Silvester, geht dort die Veranstaltung. Also der Chaos Communication Congress stammt ursprünglicherweise wie der CCC selbst aus Hamburg. Es ist meines Wissens 1984 das erste Mal abgehalten worden. Dort gibt es halt zahlreiche Vorträge, man kann sich mit Leuten treffen, dort unterhalten und verschiedene andere Dinge dort machen. Es war dann so, dass der Kongress dann irgendwann nach Berlin umgezogen ist. Zunächst in das Haus am Kölschen Park. Das wurde dann halt auch irgendwann wieder zu klein und dann war der Kongress einige Zeit im BCC, im Berliner Kongresszentrum, in der Nähe des Alexanderplatzes, im Haus des Lehrers. Und ja, jetzt war das halt in den letzten Jahren auch schon wieder so, dass auch das Haus wieder zu klein geworden ist. Und so begab man sich halt wieder auf die Suche nach einer neuen Lokalität. Und interessanterweise fand man diese Lokalität halt wieder in Hamburg. Also in Hamburg gibt es das CCH, Kongresszentrum Hamburg. Und dort fand also der diesjährige Kongress dann statt. Startete am 27.12. und ging, wie gesagt, bis zum 30.12. und war halt gespickt mit zahlreichen Vorträgen, gab Vorträgen zu diversen Themen. Ich denke, da werden wir im Folgenden noch ein bisschen drüber sprechen. Aber natürlich ist es halt auch so, dass dort nicht nur Leute aus Hamburg oder Berlin oder auch Deutschland kommen, sondern üblicherweise kommen Leute weltweit daher. Das heißt, man kann sich auch mal mit Leuten treffen, die man längere Zeit nicht gesehen hat, vielleicht die man nur bisher per Mail irgendwie getroffen hat. Also das ist halt, also der Austausch ist dort wirklich ein wesentlicher Bestandteil des Kongresses. Und also viele Leute, die ich kenne, besuchen vergleichsweise wenig Vorträge, sondern sind halt nur dazu dort, um halt wirklich Menschen zu treffen, sich zu unterhalten. Ja, und das CCH war auch also wirklich eine quasi große Erlösung, muss man sagen. Das BCC in den letzten Jahren, wer das kennt, war einfach wirklich zu eng geworden. Also man saß da mittlerweile sehr, sehr beengt da, musste aufpassen, dass man schon beim Sitzen den anderen nie anrempelt. Zum Teil kam man in Berlin in die Vortragssäle gar nicht mehr rein oder musste zum Teil bis zu 2 Stunden vorher sich schon da einen Platz reservieren. Also das war sehr beengt und das CCH hingegen war also quasi paradiesisch, kann man schon fast sagen. Also es war Platz ohne Ende, es gab da mehrere Etagen mit Hacksendern, mit sogenannten Assemblies, also mit so kleinen Bereichen, wo Menschen ihr Projekt vorstellen konnten. Und der große Vortragssaal, der Saal 1, war also sehr groß. Also auch so, dass man zu den beliebtesten Vorträgen durchaus noch einen Platz finden konnte, wenn man zu spät hinkam. Bei den kleineren Vortragsräumen, da gab es zum Teil ein paar Engpässe, aber auch die waren eigentlich, zumindest das, was ich gesehen habe, vergleichsweise groß. Also das CCA bietet aus meiner Sicht schon Platz für die nächsten Jahre. Und also man kann sicherlich den einen oder anderen Kongress dort mit abhalten. Ja, also bei mir war es so, dass ich Wochentag fällt gerade mehr schwer zu sagen, also an dem ersten Tag angereist bin nachmittags dort angekommen und war selbst auch zunächst erstmal überwältigt von dem Gebäude. Also ich brauchte erstmal längere Zeit, um mich da so ein bisschen zurechtzufinden, um mal zu gucken, was ist wo, und habe dann also die ersten Stunden halt ein bisschen verbracht, um mir das Gebäude an sich mal mir genau unter die Lupe zu nehmen. Und auf der untersten Etage, wenn man reinkam, gab es das Hackcenter, was früher im BCC auch in der untersten Etage angebracht war. Und also zu meiner Überraschung war das vergleichsweise hell und auch wirklich sehr geräumig. Also da gab es auch noch wirklich sehr viel Platz. Und direkt im Hackcenter gab es halt auch so einen Hardware-Bereich. Also der Mitch Altman, das ist jemand aus San Francisco, aus der Noise Bridge, der hat dort seine Löt-Workshops gehalten, hat Arduino-Workshops zum Teil gehalten. Und das war also so mit in der ersten Etage. Und genauso in der ersten Etage war ein Stand vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und von der Wikipedia, beziehungsweise auch von OpenStreetMap, die dort ihre Projekte präsentiert haben. Also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist mittlerweile schon eine etwas ältere Vereinigung von Bürgerrechtlern, die sich meines Wissens, meiner Erinnerung nach 2005 gegründet haben, um gegen die damalige Vorratsdatenspeicherung anzugehen. Es war damals eine EU-Richtlinie, die dann in deutsches Gesetz umgesetzt werden sollte. Ja, und der Arbeitskreis versucht da sozusagen aktiv zu sein, hat also Demonstrationen dagegen organisiert und hat diverse andere Aktionen gegen die Vorratsdatenspeicherung initiiert. Es war dann halt mittlerweile so, dass es natürlich ein Gesetz gab. Gab dann vom AK-Vorrat eine Klage vom Bundesverfassungsgericht dagegen, die dann auch gewonnen wurde sozusagen. Also diese Vorratsdatenspeicherung ist als Gesetz für nichtig erklärt worden. Und seitdem gibt es halt immer mal wieder Versuche, das wieder in Gesetzesform zu gießen. Und ja, der AK-Vorrat hat dann quasi so ein bisschen seine Arbeit präsentiert bei dem Stand und hat mal gesagt, was jetzt, was deren aktueller Stand ist, wie es vielleicht weitergeht. Also es wird halt wie jedes Jahr Ende des Jahres eine Demonstration geben unter dem Titel Freedom Not Fear. Das ist also so eine europaweite Demonstration, die in verschiedenen Städten ausgetragen wird. Ja, und darüber haben die Aktivisten vom AK-Vorrat so ein bisschen berichtet und haben halt im Allgemeinen über ihre Arbeit zu Datenschutz etc. ein bisschen was erzählt. Ja, und das gegenüberliegende Projekt Wikipedia, das denke ich, ist jeden ein Begriff. Also die allwissende Müllhalde sozusagen. Da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht großartig mit den Protagonisten unterhalten. Also ich meine, es gibt durchaus auch Neuerungen in der Wikipedia. Also es gibt ja seit kurzem diesen sogenannten Visual Editor, den ich aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe. Also das ist so ein Werkzeug, mit dem man das Editieren in der Wikipedia wesentlich vereinfachen kann. Aber wie gesagt, ich persönlich habe das selbst noch nie ausprobiert, habe also da auch keine Erfahrung. Und ein weiteres Projekt, was vergleichsweise neu ist, wo auch einige Leute dran arbeiten, heißt Wikidata. Das stammt auch aus dieser Wikipedia-Ecke und die versuchen quasi so eine, soweit ich das verstanden habe, so eine einheitliche Datenbasis zu schaffen. Das heißt, also beispielsweise, wenn man die Einwohnerzahl von Jena jetzt irgendwie neu eingibt, dann macht man das vermutlich in der deutschen Wikipedia zuerst und gibt dann irgendwie 102.388 oder sowas ein. Und dann ist es quasi in der deutschen Wikipedia geändert, aber noch lange nicht in der englischsprachigen und noch lange nicht in beliebig anderen Wikipedias. Und der Ansatz von Wikidata ist eben, dass es da eine Datenbank gibt, wo ich eintrage, Jena hat eben 102.000 und so weiter Einwohner. Und das wird dann quasi sofort gestreut an alle Wikipedia-Schwesterprojekte. Und aber da ist, also wird gerade relativ viel Arbeit reingesteckt. Gibt so einige, ja, ich glaube Tiere und Pflanzen, wo man das mal versucht hat. Aber das Projekt ist halt quasi noch im Entstehen. Und an dieser Stelle kann man Jörg ganz herzlich begrüßen.
Ja, hallo, hallo, liebe Mithörer.
Er ist gerade zu uns gestoßen.
Ja. Kam jetzt mir auch einerseits der Gedanke halt, was wir letztens beim letzten Vortrag, bin ich zu hören, ja, so irgendwie,
ja.
Beim Vortrag zu dem OpenStreetMap hatten.
Zu dem ich nie war, also.
Ja, okay. Aber da war im Prinzip auch schon diese, man kann ja an verschiedene Straßen, also an verschiedene Kanten und Knoten Attribute knüpfen. Mhm. Und da gibt's halt ein Wiki dazu, über das versucht wird, so möglichst diese ganzen Sachen zu vereinheitlichen. Also wir hatten dann einerseits halt diese Diskussion gehabt, dass es zwar die Vorgabe gibt, wie man einen Hackspace klassifiziert, also wie man den Knoten bezeichnet und was man dann als Attribute ansetzen kann, aber auch für viele andere Dinge. Also man konnte dann, als interessantes Beispiel hatten wir einfach nur die Straße. Man kann im Prinzip für eine Straße klassifizieren, was das für ein Straßenbelag ist. Also ob das ein großes Kopfsteinpflaster ist oder ein flaches Kopfsteinpflaster ist oder ein Kopfsteinpflaster mit Abständen und solche Sachen.
Okay.
Und an der Stelle ist es natürlich immer eine Herausforderung, überhaupt solche Merkmale überhaupt zu definieren, die man übernehmen will oder übernimmt, aber auch dann passende Gruppierungen zu finden, also was man im Prinzip dann den Merkmalen zuordnet. Und an der Stelle ist es halt, glaube ich, schwierig, beziehungsweise dieser Ansatz, der Anfang ist das Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte, nicht unbedingt dann das Zusammentragen der Daten, sondern zum Großteil, dass man überhaupt erstmal sagt, was möchte man aufnehmen. Und umgekehrt ist es, glaube ich, für diese Wikidata ganz interessant, diese Information so semi-automatisch oder am besten wäre natürlich vollautomatisch aus der Wikipedia selbst schon zu zaubern. Ein Großteil, glaube ich, ist schon so ein bisschen strukturiert gemacht, was auf der rechten Seite mit diesen Grundangaben oftmals ist. Das glaube ich schon so ein bisschen, weil das auch optisch ja anders aufbereitet wird.
Ja, das ist letztlich nur eine Vorlage. Also das ist quasi so ein Template, wo du deine Zahlen und Buchstaben einfach einträgst. Und,
aber trage ich dann nur die...
Ja, das ist so Key Value. Also da steht meinetwegen Einwohnerzahl ist gleich 1, 2, 3, 4 und Postleitzahl ist gleich so und so. Also gibt halt irgendwie ein...
Aber das ließe sich ja wiederum dann wieder recht gut elektronisch schon auswerten und in die Wikidata übernehmen.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass die Daten vertrauenswürdig sind, die da drin stehen.
Also würde ich jetzt auch pauschal erstmal machen.
Ja, das Problem ist aber gerade, wenn wir jetzt bei Einwohnerzahl sind, jetzt stell dir vor, du hast in drei verschiedenen Wikipedia-Versionen drei verschiedene Zahlen und oder vielleicht in zehn verschiedene Zahlen. Welche ist dann die richtige?
Du meinst jetzt von den Sprachversionen her unterschiedlich. Okay, das ist schwierig, wobei ich dann natürlich das aktuelle Datum einfach, da würde ich das Datum der letzten Bearbeitung mit heranziehen. Könnte man wahrscheinlich auch noch das Datum der letzten Bearbeitung dieser Zeile mit heranziehen. Chit blame.
Ja, na gut.
Das natürlich, das ist dann schwierig im Prinzip. Wer ist die autorisierte Instanz, die dann sagt, das ist es? Für die Einwohnerzahlen ist das, glaube ich, noch recht einfach. Da könnte man sagen, das ist das Einwohnermeldeamt oder irgendeine Behörde, die sich darauf einigen muss. Aber bei anderen Angaben ist es, glaube ich, recht schwierig. Hm. Und auch das war jetzt auch so ein Punkt, den ich mitgenommen hatte aus der OpenStreetMap-Diskussion. Teilweise ist es besser, schlechte Daten zu haben, als gar keine Daten. Also ich habe es bei mir eben, so waren wir auch drauf gekommen, im Ort gehabt, dass teilweise Straßen fehlten, Straßennamen und ähnliches fehlten. Und wenn ich natürlich in meinem Navigationsprogramm noch nicht mal einen Anhaltspunkt bekomme, wo ich überhaupt zu suchen habe, weil im Prinzip diese Straße komplett fehlt, dann ist das für mich eigentlich schlechter, als dass die Straße da 50 Meter nach rechts liegt.
Ja,
also es, aber da, und letztendlich sind wir auch darauf gekommen, es wusste jemand, dass man an diese also an die Objekte in der OpenStreetMap kann man dran schreiben, wie man sie oder woher die Informationen stammen. Also ob man es habe ich dann noch nachgeschlagen, man kann im Prinzip aus Wissen, also vom Wissen her, also aus dem Kopf oder von der Beobachtung her. Ich war halt wirklich dort vor Ort und habe es gesehen und es gab noch andere Abstufungen. Also so, dass man eigentlich auch so eine gewisse Vertrauenswürdigkeit diesen Informationen mitgeben kann.
Okay.
Das ist ja teilweise auch das, was in der Wikipedia fehlt, dass man da mehr oder weniger annimmt, dass jeder vertrauenswürdig ist, der da etwas einträgt. Also nein,
genau.
Das sind diese ganzen Inhalte, Informationen.
Ja. Dann kommt es dann so zu Kriegen, die dann 5 Jahre in der Wikipedia stehen, die nie existiert haben zum Beispiel.
Ja, lauter solche Sachen. Aber ich denke, so, weiß nicht, vielleicht eben wirklich gemessen an der Wikipedia ist es doch auch interessant, wenn man erstmal mit irgendwas anfängt, dass man anfängt und Sachen aufbaut und eben auch immer wieder beim Lesen, beim Arbeiten damit im Hinterkopf behält, dass das eigentlich nicht wirklich die gesicherten Aussagen sind. Das ist halt so ein allgemein, denke ich mal, so ein kritischer Umgang, den man mit irgendwelchen allgemein mit Quellen. Wenn Nachrichtenmagazin XY dieses und jenes meldet, dann mag man auch manchmal hinterfragen, ob das denn so passt und sein kann.
Ja, das stimmt. Ja, also das Wikidata-Projekt halte ich auf jeden Fall für interessant. Also das ist aus meiner Sicht eine gute Weiterentwicklung von der Wikipedia.
Ist da eigentlich auch das Zusammentragen aus externen Datenquellen angedacht? Also ich glaube, Konrad hatte mal so ein Projekt angesprochen, wo es darum ging, die Vereinheitlichung von verschiedenen öffentlichen Datenquellen zu schaffen. Dass man so Landesamtsdaten, also was im Prinzip die Behörden freigeben, versucht in einer strukturierten Art und Weise zusammenzutragen.
Okay. Also mir fällt da jetzt auf die Schnelle noch so ein größeres Projekt ein. Das heißt, also ich bin gerade unsicher, entweder Gapminder oder Gapfinder. Und die machen das aber halt wirklich auf internationaler Ebene, dass die aus verschiedenen Datenbanken das Wissen zusammentragen, beziehungsweise die Quellen zusammentragen und daraus aber halt Statistiken erstellen. Hans Rosling heißt der, das Gapminder heißt das Projekt. Also das ist so ein, ich glaube, ein schwedischer Statistiker oder Soziologieprofessor, der also sehr interessante, unterhaltsame Vorträge halt macht. Und dadurch bin ich auf das Projekt gestoßen. Das heißt Gapminder, also die Webseite gapminder.org. Und die tragen in der Tat so verschiedene Statistiken zusammen und beziehungsweise Werte erstmal zusammen und bauen daraus halt vergleichsweise interessante Statistiken.
Aber also auf gut Deutsch, also sie analysieren sie auch.
Ja, ja, genau.
Es ist in dem Sinne nicht ein reines Sammelprojekt, sondern es ist wirklich auch eine Auswertung der Daten.
Genau.
Das ist natürlich dann wiederum interessant, wenn man dann die entsprechende Menge dann zusammenträgt oder vielleicht auch die interessanten Fragen über verschiedene Datenbasen hinwegstellt. Also nette Korrelation findet das, wenn in, was weiß ich, in China der Sargreis umfällt, sind 14 Tage später, erleben wir in Spanien eine Flutwelle oder sowas.
Ja. Also der hat dann immer so interessante Zusammenhänge zwischen, ich glaube, also ich muss gerade mal nachdenken. Also es war so zwischen, ich glaube, dem Bruttoinlandsprodukt, also quasi dem Geld sozusagen, was die Bevölkerung erwirtschaftet und der Anzahl der Kinder, die sie produziert. Und da war halt auch so vergleichsweise interessant, über verschiedene Länder zu sehen, dass je reicher ein Land wird, desto weniger Kinder produzieren die. Und das ist halt, also gab es einige interessante Effekte, die mir vorher noch gar nicht so bewusst waren. Also
was aber eigentlich auch gar nicht so
abwegig ist.
Ja, genau.
Aber was er halt dann auch geschafft hat, ist halt also in eine Statistik vergleichsweise gut halt den Zeitverlauf reinzubringen, das Land auch in der Größe mit rein zu projizieren. Also der macht quasi so Kreise und die weiß nicht, wahrscheinlich Umfang oder auch das die
Fläche. Du meinst, Fläche, das von der Aufbereitung der Ergebnisse ist auch gut. Interessant.
Also das kann man sich gerne mal angucken. Und wie gesagt, also ich glaube bei TED, gibt diese TED-Talks, TED.com und da hält er halt immer mal wieder Vorträge. Und das ist auch sehr erfrischend, ihn mal da reden zu hören. Also der hat einen relativ guten Stil, den die Vorträge auch rüberzubringen.
Und wie war es jetzt mal? Gap? Also Gap,
Gap die Minder.
Und Minder.org.
Ja, genau. Also wie Mind the Gap vermutlich. Also achte auf die Lücke, also wenn man hier in der Straßenbahn einsteigt. Na, so.
Ja.
Vermute ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Also das kann man sich mal angucken. Gapminder ist eine Hausaufgabe zum Testen und Probieren.
Als interessante Anregung.
Ja, genau. Und wie soll man jetzt eigentlich...
Achso. Als Datensammelei und genau. Wikidata.
Ja, und ansonsten, also so ein lokales Projekt kenne ich ehrlich gesagt nie. Also das...
Müsste ich jetzt auch nochmal... Also ich weiß, Konrad hatte das mal angesprochen gehabt, dass es irgendwie um eine Vereinheitlichung, Zusammentragen von verschiedenen Informationen, ich sage jetzt mal so statistische Ämter oder sowas, Landesamt veröffentlichen ja Daten. Allerdings verwendet da wohl jeder sein eigenes Format und man kann sich, glaube ich, glücklich schätzen, wenn das die Daten im nächsten Monat auch noch in dem Format sind. Und dementsprechend wäre es interessant, wenn man die halt elektronisch auswerten will, dass man wirklich eine gleichmäßiges Schema hat und nicht irgendwie eben jeden Monat nochmal neu ansetzen muss. Ja. Und das war irgendwie Intention bei dieser ganzen Sache.
Okay. Na, ich kann mich erinnern, dass die lokalen Piraten, also Jena oder Thüringer Piraten, haben das mal mit dem Thüringer Haushalt probiert, also die Daten aus den offiziellen Berichten rauszuziehen und die halt auch in eine sinnvolle Grafik zu gießen. Wobei das muss wohl extrem schwer gewesen sein, weil das irgendwie Excel-Tabellen gewesen sind, die irgendwie untereinander verlinkt sind und also,
die du auch nur wieder in der einen Excel-Version öffnen kannst.
Das kann auch sein. Ah. Also zum Teil halt auf Ausdrucksbasis halt auch gearbeitet. Du musst halt quasi das Papier dann, das war halt Querformat, was du irgendwie, wo du drei Blätter quasi aneinander kleben musstest, um die Tabelle vollständig zusammen, so nach dem Motto. Also das kann mich erinnern, dass das sehr, sehr krass klang. Und meines Wissens, aber da kann man mich gerne korrigieren, gibt es das auch noch gar nicht zum öffentlichen Angucken. Also das entweder sind sie jetzt darüber quasi gescheitert und machen dann nicht weiter, oder sie sind auch dran an kämpfen noch mit den Zahlen. Das müssen wir noch rausfinden.
2014 kommen dann die Zahlen von 2012.
Ja, so ungefähr. Aber das liegt halt eher an dem Format. Also der Wille ist da, aber das Format ist einfach grauenvoll insofern.
Das ist ja, teilweise merkt man es ja auch bei vielen, vielen anderen Dingen. Also wenn man mal irgendwas programmiert oder irgendwas versucht zu analysieren elektronisch, dass es wahnsinnig schwierig ist, da Informationen rauszuziehen, wenn da nicht grundlegend eine Struktur drin steckt. Und da braucht man sich ja eigentlich nur HTML anzugucken. Also das ist ja schon alleine auf der HTML-Ebene, also nicht mal auf der inhaltlichen Ebene, nicht mal auf der Ebene, was zwischen den Text steht, sondern der Text selbst grauenhaft.
Es gibt irgendwie, ich glaube, bei stackoverflow.com so einen schönen Thread, wo jemand eine Regex für HTML sucht. Und
was?
Da hat jemand dann eine sehr, sehr wundervolle Antwort geschrieben. Ich glaube, die müssen wir heute verlinken, weil das muss man wirklich lesen. Ich muss mal gucken, ob das wirklich stackoverflow war. Also das ist auch, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gern gesehen. Ja, also das ist hat 4.400 Punkte mittlerweile als Bewertung dort gekriegt. Und das, also den Beitrag muss man einfach lesen, weil das ist schon göttlich.
Klasse.
Ja, aber um nochmal ganz kurz oder ganz lang eigentlich zurückzukommen auf die, auf so ein bisschen den Aufbau im CCH. Also dahinter gab es dann halt so einen großen Bereich mit dem Saal 4. Und neben dem Saal 4 war es ein Stand vom ehemaligen Föbut. Ein Verein zur Förderung des unbewegten und bewegten Datenverkehrs oder umgekehrt, die mittlerweile Digital Courage heißen. Also haben sich umbenannt, weil Föbut, wo irgendwie so schlimm war, ich finde es halt schade, weil ich hatte mich an den Namen gewöhnt, der war irgendwie doch
einprägsam.
Was, ja. Aber offensichtlich führte das gerade bei Nachfragen immer wieder zu Problemen, wie wird das geschrieben, mit Ö und mit O. Und so weiter und so fort. Also
es klingt mal ein bisschen, also Digital Courage klingt auch schon ein bisschen eher Web 2. Also
ja, wir müssen
etwas fluffiger werden, damit die neue Generation auch noch mitspielt.
Ja, genau. Und ja, die hatten dort ihren Stand und da konnte man sich halt einen Ausweis machen lassen. Also die machen quasi ein nicht offizielles Lichtbilddokument, fertigen sie dort an. Ja, und dann gab es halt generell noch so einen Stand mit wo man Sachen, also so Merchandising-Artikel kaufen kann.
Aber den normalen Personalausweis oder?
Ja, also war so ein ID9-Format, also Personalausweis-Format, aber war halt ein nichtamtliches Dokument sozusagen. Es war halt ein Föbut oder Digital Courage Ausweisdokument. Okay. Aber ja, das.
Gut, das ist dann sowas wie die Tosca-Karte oder sowas.
Ja, ja, genau. Aber es sieht halt doch sehr, sehr ähnlich zu dem normalen Personalausweis aus. Also,
hatten die Sicherheitsmerkmale drin?
Vermutlich nicht, ich weiß es aber nicht.
Wäre interessant, wie viel. Aber ich denke, so viel dürfen die dann auch nicht, weil das könnte dann schon wieder langsam Urkundenfälschung werden.
Das, ja, das weiß ich nicht, da bin ich.
Ich denke, dass das dann auch ab einem gewissen Grad, wenn es zu ähnlich wird, zu nah an einem echten Ausweis ist, dass man dann auch belangt werden kann. Hm. Auch wenn man es in dem Sinne, naja gut, ich glaube, das ist beim Ausweis nicht das Bild rechts, links.
Das ist links, ja.
Genau, also das passt ja dann schon gar
ja,
nicht.
Ja, hier ist es rechts. Okay, also ja. Also das haben sie noch gemacht und ansonsten.
Und sonst waren da sind dort auch nur große internationale, war zum Beispiel FSFE da?
Nee. Also ich habe, sagen wir mal, ich vermute nein, ich habe es ja nicht gesehen. Nee. Weil, also da gibt es, glaube ich, auch nicht so diesen Bezug zum CCC, könnte ich mir jetzt vorstellen. Es gab auch keinen Stand von der EFF zum Beispiel. Zumindest ist mir keiner jetzt in Erinnerung. Da müsste ich halt nochmal mal gucken, aber
Na, was waren es denn so allgemein für Stände? Also ja. Denn eigentlich eher so in die technische Richtung ja. gehen müssten, ja.
Also es haben natürlich sehr viele Hackspaces oder auch CCC-Affas ihre Sachen ja. präsentiert. Es gab dann in der ersten Ebene dann sehr viel, sag mal, Krypto-Fu, also so Tisch von Krypto-Party, von dem Crypto.is-Projekt, Cypherpunks.at, Peer-to-Peer-Hackers, die hatten da so eine große Ecke. Und daneben war der SSD, also der Sportfreunde für die Sperrtechnik. Da kann man auch sagen, also wer da Interesse hat an Lockpicking, kann sich auch an den Hackspace mittlerweile wenden. Also man versucht, also es gibt da so ein paar Leute, die Lockpicking-Werkzeug haben und die halt so jetzt mal ein bisschen versuchen wollen, sich da einzuarbeiten. Also Interessenten sind da gern gesehen, beziehungsweise wenn jemand schon weiß, wie es geht und was erzählen kann, wäre das natürlich noch perfekter. Also
ja, ich habe jetzt eigentlich auch noch von den Planungen
genau, gelesen. Genau, genau.
Ja, okay, also weiter ist es noch
nicht. Nee, es ist noch in der Planungsphase, aber wie gesagt, wenn jemand was weiß oder jemand kennt, der was weiß oder selbst was kann und so weiter, ist dann herzlich eingeladen, da mit hinzukommen. Ich gucke jetzt nochmal gerade FSFE. Also es gab einen Stand von der FIFF, Name vergessen, Verein, fängt mit F ein an.
FIFF sagt nichts.
FIFF, das ist irgendwas, also ich sage jetzt mal Informatiker für den Frieden, mal ganz plakativ gesagt.
Also GI für junge Leute oder was?
Naja, auch nicht unbedingt für junge Leute, aber hier Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. So heißt es, genau. Ja, und das ist glaube ich, auch so aus dieser Diskussion in den 80er Jahren entstanden, um so diese Verantwortung der Informatik, baut man jetzt Software für irgendwelche Raketen und Militärgerät und so weiter. Mhm. Und da haben sich diese Gruppe gegründet. Mhm. Und gibt es halt mittlerweile immer noch. Und die hatten da halt auch einen Stand, aber wie gesagt, FSFE gibt es hier in dem offiziellen Listing auf der Webseite nicht.
Also ist das wirklich auch mehr ein Forum für kleinere Gruppen? Also es ist eben so lokale CCC beziehungsweise Hackspace und.
Also FSFE hätte auch ihren Stand anmelden können, hätte es hinstellen können. Also das hätte jetzt niemand gesagt, nee, ihr dürft nicht, ihr seid böse oder ihr seid. Wobei ich glaube auch gerade in dem CCC-Umfeld niemand die FSFE für böse hält zum Beispiel.
Das wäre dann schon komisch.
Ja, das stimmt. Also das waren aber halt eher kleinere Sachen, die sich angemeldet haben. Also es gab dann halt einen Stand von dem Mikrocopter-Leuten. Mhm. Also die hatten dort einen relativ großen Bereich. Und auch dieser Lockpicking-Stand war schon groß. Also das war sehr groß. Und die haben dann halt auch Workshops gehalten und haben halt ihr
Zeug
da verkauft.
Ach so, du kannst einfach genau. Werkzeug kaufen und aber bestimmt auch vor Ort mal ausprobieren.
Genau, mhm. genau. Mhm. Da haben sie dir halt gezeigt, wie das funktioniert.
Ja, das Handwerk.
Mhm. Genau, Bau-Holland-Stiftung hatte da einen Tisch, dann Debian hatte eine Ecke. Mhm. Also Debian, Gentoo und vermutlich noch ein paar andere Distributionen. Ja, und dann weiß gar nicht. Es gab noch hier so diverse Funker. GSM-Leute hatten irgendwo auch eine Ecke. Es gibt da das NOC und POC, also Network Operation Center und Phone Operation Center, die ihre Ecken da halt auch mit in, also halt quasi auch mitten im Raum mehr oder weniger hatten. Also die hatten halt auch eine Ecke und da konnte man halt auch vorbeigehen und sich da an die wenden. Und ganz oben war halt so eine Chill-Out-Area, würde ich jetzt mal sagen. Also da war ein bisschen Musik und Bar und so weiter. Da konnte man halt ein bisschen lustig sein.
Wie lange ging's oder wie lange geht der CCC dann zeitlich?
Also beginnt am 27.
Nee, Uhrzeit. Früh um 10.
Also die ersten Vorträge gehen so um 11 meistens los. Mhm. So zwischen 10 und 11. Und die letzten gingen dann so zwischen 1 und 2 in der Nacht.
Ah,
okay. Ja, und dann ist es halt, kann man sich halt, also das Haus war quasi ganztägig geöffnet. Also mir war es halt einen Tag mal passiert, dass ich den Schlüssel zu der Wohnung, den hatte jemand anderes und den habe ich nie gefunden. Also den habe ich dann erst früh um 7 gefunden.
Wie ungünstig.
Und wir waren halt die ganze Zeit da, also war ich in dem Haus vor Ort und habe mich halt hier mit, also auch Leuten unterhalten. Also sind halt auch permanent auch Leute anwesend.
Ja.
Und der war halt auch die ganze Zeit, also das, ich meine, man kann auch sagen, dass der Raum, also das Haus war so groß, der war die ganze Zeit auch in dem Haus und ich war auch in dem Haus. Und also ich habe zweimal das komplette Haus quasi durchstreift und habe ihn nicht gefunden. Und erst dann beim dritten Mal, da... Aha.
Dann sei er euch begegnet.
Ja, das war uns aber auch nur durch Zufall. Also der stand an der Bar und ich war gerade am rausgehen und da dachte ich, kennst du doch irgendwo her. Ja, und da kam ich dann doch noch zu meinem Schlüssel.
Mhm.
Ja. Ja, das, also wie gesagt, das ist quasi auch ganztägig was los.
Und also kannst ja wirklich fast rund um die Uhr, dass da irgendwelche Veranstaltungen sind.
Ja.
Und
ja, und dann, also am ersten Tag ging es halt wirklich um 11 Uhr los mit dem Eröffnungsevent, wobei also ich auch gehört habe, dass es da auch schon wirklich eine lange Schlange gab. Also Leute haben zum Teil 1 bis 1,5 Stunden draußen gestanden und gewartet, dass sie da rein können.
Wow.
Ich meine, kann man ja froh sein, dass die Temperaturen zu der Zeit noch halbwegs vernünftig waren.
Stimmt, dass der Winter erst jetzt gekommen ist.
Genau. Das, dennoch sind dann die Helfer dann durchgegangen und haben ihre Getränke verteilt, damit sich halt die Wartenden aufwärmen können. Ich weiß noch, ich habe vor vielen Jahren in Berlin eine Keysigning-Party organisiert und wir waren da irgendwie so um die 150 Leute, glaube ich, und das war halt auch draußen. Ich meine, das BCC war auch für uns 150 zu klein und wir haben das halt vor dem BCC gemacht und das, ich meine, bei 150 Leuten dauert das einfach mal mindestens eine Stunde und vermutlich sogar 1,5 Stunden. Und
dann standen alle draußen mit ihren Zettelchen.
Ja. Und haben sich die Hände abgefroren. Und da war es dann auch so, dass die Engel dann rauskamen und haben dann Kaffee und Tee verteilt, damit man sich ein bisschen aufwärmen kann. Ja, also das war auch so die krasseste Keysigning-Party, die ich bisher hatte, erlebt habe.
Die größte?
Und auch die größte, ja. Also ich meine, es gab dann später, glaube ich, auf der FOSDEM nochmal eine größere, die irgendwie so 180 oder vielleicht auch knapp 200 hatten. Aber so, was ich so mitbekommen habe an Keysigning-Partys, war es auch so ziemlich einer der größten überhaupt, die es da gegeben hatte. Und ich hatte mich später in Kanada mit jemandem mal getroffen und der war auch der Meinung, dass er die größte Keysigning-Party aller Zeiten gehalten hat und das waren aber auch weniger. Das waren so knapp unter 150, der hatte also.
Na, wahrscheinlich auf dem nordamerikanischen Kontinent oder sowas.
Ja, genau. Aber ich meine, es ist natürlich auch, also hier nach Größe zu streben, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll bei Keysigning-Partys.
Nee, du wirst ja wohl eher sagen können, als Organisator, das kippt dann ein oder das übermannt dann ein irgendwann.
Ja, genau. Also zum einen ist es wirklich sehr viel Aufwand in der Vor- und Nachbereitung. Also muss ich halt vorstellen. Also ich meine, gut, wenn ich die organisiere, ich lasse mir halt von den Leuten den Schlüssel schicken und dann habe ich einfach ein Skript, dann wird er das einfach quasi über ein Skript erzeugt mir halt die Liste und erzeugt halt so ein paar Bilder.
Ich wollte jetzt sagen, hast du es nicht gleich an Procmail gebunden?
Dazu ist es zu ungenau. Das
Wie?
Also da müsste ich sozusagen mehr, also genauer definieren.
Eben.
Ja, aber das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ach so. Also, aber zum, ich habe ja Mut, weißt du, und da kannst du dir ein Keybinding und externen Befehl ja. und dann ist alles gut.
Ja, da sind die Probleme schnell gelöst.
Ja, genau. Und dann ist es halt so, ich meine, man muss das halt auch prüfen. Also letztlich, der Sinn der Keysigning-Party ist ja, dass ich den Ausdruck da prüfe, also diesen Streifen. Ist der Fingerprint in Ordnung, der da auf dem Zettel angedruckt ist? Und ist auch wirklich die Person? Steht die Person vor mir, hält die mir einen richtigen Ausweis hin und so weiter und so fort? Und dieser Prüfungsaufwand kostet Zeit und am Ende, wenn ich fertig bin, muss ich das halt auch irgendwann noch richtig unterschreiben. Und da hilft halt wenig Technik. Also da, ich meine, es gibt halt dieses CAF-Skript und auch andere Sachen. Aber dennoch, also so bei 60 bis 100 Leuten sitzt man bestimmt 1 bis 2 Stunden dann vorm Rechner und ist nur dabei. Also man muss auch da wieder gucken, ist der Fingerprint, der auf der Liste steht, genau der auch mir auf dem Bildschirm angezeigt ist. Dann gibt es halt einige Leute, die heißen halt irgendwie FUBAR 32 und ich meine, ich unterschreibe solche Leute einfach nicht. Also wenn sie halt unter Pseudonym agieren, das kann ich nicht prüfen, sondern dann muss halt irgendwie ein Real Name dastehen. Und also da gibt es halt so diverse Punkte, die dann zu prüfen sind und das führt halt dann halt viel, dass am Ende von 150 oder vielleicht auch nur 100 Leuten vielleicht nur 50 oder 70 wirklich effektiv Unterschriften leisten und den anderen sagen, naja, wir machen das, wenn wir mal Zeit haben, aber das wissen wir ja, das ist quasi das, nie.
Ja, aber wobei da auch die Alternative ja wäre, dass mit weniger Prüfstatus zu unterschreiben. Du hast ja auch im PGP die Möglichkeit zu sagen, ich habe es nicht mit Stufe XY geprüft, sondern ich habe halt nur niedriger.
Aber dennoch ist es dann halt besser, sich in einer kleinen Runde zu treffen und da seinen Schlüssel zu unterschreiben. Das halte ich für wesentlich sinnvoller.
Ja.
Ja, also das zu ist dann, zweit oder mal in 10 Runden von 10 Leuten.
Ja. So,
und ich sag mal, bei mir ist es halt auch so, dass ich, also so eine Keysigning-Party ist für mich nicht nur so ein technisches Unterschreib-mich-jetzt-Event, sondern es ist auch cool, mal Leute zu treffen. Und gerade bei so Keysigning-Partys, du bist doch der und Quatsch. Und dann sieht man immer wieder mal so Lücken in diesen Schlangenreisen, weil dann irgendwie 2 Leute längere Zeit quatschen und vielleicht irgendwie noch ein gemeinsames Projekt gerade noch initiieren oder so.
Ja.
Und also das ist halt auch der angenehme Effekt. Und wenn man halt so große Runden hat, da geht das nicht. Da muss man quasi immer hinter jedem stehen, der stehen bleibt und dem einen Tritt geben, dass er weiterläuft. Und das macht auch aus der Sicht dann nie wirklich mehr viel Spaß.
Das ist dann wirklich nur noch Warteschlange und Einreihen.
Genau. Und also ich mache das jetzt dieses Jahr wieder in Chemnitz, also bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Da kann man sich also noch anmelden. Und da haben die Keysigning-Partys meistens eine angenehme Größe.
Wie lange macht? Bestimmt wieder bis kurz vorher. Ich glaube bei...
Ja, also ich habe...
Bis Mittwoch?
Die Linux-Tage, ja genau, ungefähr bis Mittwoch vorher. Dienstag oder Mittwoch vorher. Ich glaube, die sind am 15. oder 16.3., wenn ich mich nicht täusche.
Keine Ahnung.
Und so bis 12. ungefähr habe ich das laufen offen. Lassen. Und das ist ja auch eigentlich hinreichend für die meisten, glaube ich.
Ja, wenn du im Prinzip bedenkst, dass einige schon am Vortag oder ähnlich anreisen, ja eigentlich ihren Ausdruck noch anfertigen wollen. Ja.
Also am 16., 17.3. sind die Chemnitzer Linux-Tage. Ja, und ich habe es bis zum 12. gemacht und meistens bin ich dann, also quasi, ich nehme noch Schlüssel bis 23.59 Uhr an.
Genau, und dann ist
einfach. Und dann ist halt Schluss, dann lasse ich halt mein Endskript drüber laufen und lade die Schlüssel und den Keyring hoch und schreibe dann eine Mail an alle. Und ja, dann kann man das quasi schon ausdrucken.
Ja, dann ist das.
Also das, das geht schon.
Genau. Und dieses Jahr lief in Berlin auch, in Hamburg eine Keysigning?
Das war sehr überraschend. Das gab in der Tat eine Keysigning-Party. Ich war aber selber nicht dort. Ich hatte irgendwie zu dem, also das war am letzten Tag, glaube ich, war kurz vor meinem Vortrag. Zum einen und zum anderen. Ach so, und dieses Jahr war es in Hamburg auch Neuerung, dass es ein Übersetzungsteam gab. Also es gab Leute, die haben im Hintergrund sozusagen die Vorträge live übersetzt.
Also was übersetzt in andere Sprachen?
Also Deutsch-Englisch.
Ach so.
Deutsch-Englisch. Und da hatte ich mich genau zu der Zeit halt mit den Übersetzern getroffen, habe mit denen meinen Vortrag durchgesprochen und konnte deswegen halt zu der Keysigning Party nicht gehen.
Mhm. Und haben die wirklich sämtliche Vorträge da abgedeckt?
Das weiß ich nicht. Also ich habe nie in diesen Übersetzungsstream reingehört, aber die haben zumindest sehr, sehr viele Vorträge übersetzt. Vermutlich alle in Saal 1. Mhm. Beim Rest weiß ich es nicht.
Und weißt du, woher das Team war?
Das also, waren freie Leute. Also,
wow.
Der,
also Freiwillige.
Freiwillige. Also einer, also bei mir waren jetzt zwei Leute da und einer war einfach jemand, der gut Englisch konnte, hatte ich so einen Eindruck, der jetzt, ich sage jetzt mal, keine weitere Qualifikation hat, beziehungsweise von der hat er zumindest nicht erzählt. Und das andere war jemand, der sonst Dokumentation übersetzt. Der also Software-Dokumentation übersetzt. Und es war halt ein Native Speaker sozusagen. Und dann halt eben dann, von mir in Deutsch ins Englische dann live so übersetzt. Und ich hatte halt auch noch gar keine Zeit, da mal reinzuhören, wie die jetzt meinen Vortrag im Englischen übersetzt haben.
Das wäre auch interessant, ja.
Ja.
Da mal zu hören, was dann eigentlich drüben angekommen ist.
Ja, und eben aus dem Grund habe ich von der Keysigning Party nicht mitbekommen. Und interessanterweise, ich habe auch, also manchmal passiert das ja, dass auch Leute dann einfach die Liste nehmen und unterschreiben dann hinterher jeden Schlüssel, der drauf war. Und da sieht man halt auch, aha, da hat jemand nie geprüft. Und das ist aber hier auch nie passiert. Also ich habe von Hamburg, zumindest aus dem Rahmen der Keysigning Party, keine Unterschrift gekriegt, was durchaus für die Teilnehmer sprechen kann. Das, ja. Also, und es ist auch, also ich habe ja, wie gesagt, in Hamburg, in Berlin einige Keysigning-Partys organisiert. Und es ist auch so, das war dann ein Konsens und kann ich auch verstehen und nachvollziehen, dass sie gesagt haben, also wir wollen quasi keine offizielle Keysigning-Party von Seiten des CCC machen. Eben aufgrund der auch angesprochenen Probleme, weil bei so großen Partys ist nicht mehr zu gewährleisten, dass da ordentlich geprüft wird und dann sind die Probleme, die hinten raus entstehen, größer.
Ja.
Als der Nutzen.
Wenn man im Prinzip dann sagt, okay, es war eine CCC-Key-Signing-Party oder sowas, dann ist das extra sicher oder sowas ähnliches.
Nee, das nie, aber weil auch, wenn da 150 Leute oder 200 Leute da sitzen, da kannst du von Natur aus nicht mehr davon ausgehen, dass jeder ordentlich prüft und
also. Naja, gut, aber die schlecht prüfen, die wirst du wohl auch so im Zwei-Augen, also wenn im Vier-Augen. Unter vier Augen haben.
Aber das ist schon vom Grundsatz her wahrscheinlicher, weißt du, wenn ich mit dir eine Keysigning oder
dann ist
Keys
das
überprüfe,
dann ist die Intention groß.
Dann hat man ja auch quasi beliebig viel Zeit, um das auszudiskutieren und
zu gucken, ob man der Ausweis
noch. Also ich habe vor kurzem mit jemandem auch sozusagen eine Zweier-Keysigning-Party gemacht und war sehr überrascht, dass die Person dann halt meinen Ausweis anguckte und dann mir noch Testfragen stellte. Das hatte ich bis dahin auch noch nie erlebt. Also so eine, keine Ahnung, was ist die Postleitzahl von deinem Wohnort oder welchen Monat bist du geboren oder sowas. Und
was?
Ja, war halt ihre Methode quasi, um nochmal zu gucken, halte ich jetzt einen gefälschten Ausweis hin? Oder weiß ich zumindest, was auf dem Ausweis draufsteht? Habe ich es vorher auswendig gelernt oder nicht?
Ja, eben, das ist... Das war jetzt auch mein Gedanke. Also wenn ich mir schon die Mühe mache und da den Ausweis zusammenkritzle, dann weiß ich, also wie beim Spickzettel schreiben, weiß ich dann danach, was draufsteht.
Ja, aber ich habe immerhin die Unterschrift gekriegt, das ist ja schon viel wert.
Test bestanden.
Ja, genau.
Ja.
Na, also ja, und deswegen wird es vermutlich auch nie beim Kongress irgendwie eine offizielle Keysigning Party geben.
Und ist es ähnlich wie in Chemnitz, dass dann auch nochmal die, dass noch eine offizielle Party oder sowas gibt? Also irgendwie dieses Sonnabendessen in Chemnitz?
Also sowas gibt es nie, aber es gab dann am 31., also entweder am 30. Abend schon so eine Abschlussparty, aber das war jetzt, also da konnten alle hingehen, die eine Eintrittskarte hatten, die haben quasi da auch Zutritt gekriegt. Und es war aber ist jetzt nicht so wie in Chemnitz, dass da irgendwie noch ein großes Buffet aufgefahren wird und so weiter.
Ja.
Das ist ja eh so, dass der Kongress lebt eigentlich wirklich vom Mitmachen. Also das ist halt so auch der Spirit, wenn man so sagen kann, dass Leute zum Teil auch wirklich dahin fahren, um einfach mitzuhelfen, um zu engeln, also irgendwelche Einlasskontrollen zu machen, um diverse andere Sachen zu machen, um sich da einzubringen. Und das ist auch wohl einer der Gründe, warum der Kongress überhaupt so günstig sein kann. Also der Eintritt war für die 4 Tage 80 Euro. Und das ist für so eine Veranstaltung vergleichsweise günstig.
Also wenn du das mit irgendwelchen anderen Kongressen, so
Firmenkongressen
oder sowas vergleichst, dann...
Ja. Und es ist auch so, dass sie auch sagen, wenn sie das sozusagen professionell machen, dann ist der Preis nicht mehr zu halten. Dann ist es
dann
ist
wären vorbei. Das die 600, 800 Euro ja, oder genau. über 1000 sein.
Ja, genau. Und es war auch dieses Jahr so, dass es, also dass die Organisatoren im Vorfeld Angst hatten, dass es, also dass sie einen sehr, sehr großen Fehlbetrag abbekommen. Und da gab es halt so Supporter-Tickets, du kannst halt also auf freiwilliger Basis 100 oder 120 Euro bezahlen, beziehungsweise es gibt auch immer Firmentickets, die, ich glaube, in dem Falle 350 Euro kosten. Und ja, also es gibt auch in der Tat, ich habe einige Leute getroffen, die auf Firmenticket, also wirklich auch die Firma, denen das Ticket bezahlt hat, um dahin zu fahren. Das fand ich auch sehr in Ordnung.
Das ist ja wirklich auch für die Firma, spricht das.
Ja, und Fefe schrieb dann irgendwie, dass er wohl gehört hat, dass der Kongress zumindest mit einer schwarzen Null geendet hat. Also das und das ist wohl auch ziemlich einmalig, weil die ganzen anderen letztjährigen Kongresse alle im roten Bereich waren. Also auch von der Seite her war der Kongress offensichtlich ein Erfolg.
Wer ist genau der Veranstalter?
Also der Veranstalter ist die CCCV GmbH. Das ist also irgendeine Gesellschaft, die am CCC dranhängt.
Ja.
Also ich glaube, also ich weiß nicht genau, aber ich bilde mir ein, dass die mal gegründet worden ist, eben um diesen
Kongress zu veranstalten. Ja. Aber woher kriegt die ihre Kohle?
Na, vermutlich vom CCC. Also das weiß ich nicht.
Man wird juristisch sich im Prinzip so abgesichert haben, dass, falls da Probleme auftreten, dass man da eine passende Gesellschaft hat, die man dann abwickelt.
Es gibt auf alle Fälle eine juristische Person, die das in der Hand hat.
Denn ab einer gewissen Größe ist das ja dann ein echtes Problem. Also beziehungsweise, was heißt ab einer gewissen Größe? Ja. Es geht ja eigentlich hier schon los mit dem Hackspace. Du kannst im Prinzip Raum mieten und ähnliches, obwohl es vielleicht nur die 10, ich glaube 50, hieß es nicht letztens, dass 50 Mitglieder mittlerweile sind?
Nee, also so knapp über 30 durften es sein.
Okay, ich dachte jetzt, es waren letztens mal irgendwie gesagt worden, dass es schon einige mehr geworden sind.
Also sind mehr geworden, aber also ich glaube sozusagen, der Break-Even beim Hackspace liegt so bei 40 Leuten, also wenn man 40 Mitglieder hat, ist es so, dass ich dann dass man den Raum erstmal bezahlen kann. Also das ist ja auch so das Problem, dass Raum momentan auch auf der Kippe steht.
Ja, genau. Ja, ich habe da schon irgendwie wieder die Warnung gehört, dass wir im Prinzip in einigen Monaten die Kündigung geschrieben werden muss, weil voraussichtlich das Geld dafür einfach nicht da ist.
Ja. Quasi in, ich glaube, ein halbes Jahr ist noch irgendwie Geld da.
Ja, genau.
Laut Mailingliste bei 3 Monaten Kündigungsfrist müsste man halt im März dann den Raum kündigen.
Ja, genau, das war auch das. Ja, gut. Wir lesen offensichtlich die gleichen Quellen.
Genau. Also insofern, also wenn da Zuhörer da sind, der Hackspace sucht also noch Mitglieder, auch insbesondere wer da jetzt eine Firma von euch hat und gerne hier Projekte unterstützen will.
Ja, das wäre interessant. Also wenn im Prinzip eine Firma sich dann in irgendeiner Weise beteiligen kann. Und ich denke mal auch, es wäre interessant so von den Projekten selbst her. Also es war jetzt, was du halt mitgebracht hattest, glaube ich, auch vom Kongress. Diese Bastel-Sache.
Ja, mich hatte also da jemand von einem anderen Hackspace aus Bremen angesprochen. Die haben einen selbstdruckenden Drucker. Also sie haben halt so einen 3D-Drucker sich angeschafft und der Witz bei dem Drucker ist halt, er kann sich selbst ausdrucken. Und die haben halt so die Idee, dass sie die grundsätzlichen Teile an andere Hackspaces weitergeben. Eben mit der Auflage, dass die sich halt genauso einen Drucker wiederbauen und wieder Teile replizieren und die wieder dann weitergeben an andere Hackerspaces.
Etwas viralen Effekt.
Ja, genau. Und deswegen habe ich dann die Teile. Also es gab also auf der Mailingliste einige Leute, die gesagt haben: Ja, das, wir machen das mal. Und dann habe ich die Teile erstmal mitgebracht, aber es gibt da halt durchaus noch mehr zu tun. Also der Mensch aus Bremen meint auch, dass man ungefähr so 500 Euro Anfangsinvestitionen rechnen muss, bevor die Kiste steht und auch sich selbst wieder ausdrucken kann.
Und ist das nur eine Frage des Geldes oder auch eine Frage der Zeit? Also die Bastelei und ähnliches?
Ja, natürlich auch, ja.
Nee, es kann ja sein, dass du im Prinzip da 3 große Bausteine kaufst, zusammensteckst.
Nee. Ist schon einiges mehr zu tun, geht nicht so zusammenstecken und so weiter.
Ja. Und war dort auch so ein ähnliches Projekt vor Ort? Hattest du da was gesehen gehabt? Ich kann mich, glaube ich, an den Sinn, dass in Chemnitz letztes Jahr sowas ist.
Also ich vermute ja, ich habe aber nichts gesehen. Also das, zum einen könnte das unten in dem reinen Hackcenter gewesen sein. dass da solche Geräte standen. Mhm. Und es gab auch so eine Ecke vom C3D2, also vom Erfurt Club aus Dresden. Und ich glaube, dass die auch sowas dastehen hatten, aber ich weiß es nicht genau.
Ja.
Also das Gebäude war einfach zu groß, als dass ich jede Ecke dann genau untersuchen kann. Also das ist eine direkte Beschwerde. Das Gebäude ist einfach zu groß. Wir brauchen ein kleineres Haus hier. Das geht so nicht weiter.
Ja, der CC, na aufgeteilt. Nee, aber es gibt auch den Sommer. Es gibt, glaube ich, zum Kongress, glaube ich, noch das Sommercamp oder so ähnlich.
Ja, aber das ist schon ein bisschen getrennt. Also es gibt das Camp zum einen. Das findet alle 4 Jahre statt. Mhm. Oder ja, ich glaube alle 4 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder mindestens alle 2 Jahre. Also da müssen wir mal gucken.
Ah, ich dachte, es gab auch irgendwas regelmäßig.
Und es gibt da nochmal abwechselnd nochmal so einen, also dieses Jahr heißt das OHM. Observe, Hack, Make ist so eine Abkürzung. Das hat aber quasi, das ist auch so eine Art Camp, also auch Freilichtveranstaltung. Das ja ist halt eine ähnliche Veranstaltung, aber es ist jetzt keine.
Na, ich dachte.
Also, das Gegenpart zur Winterveranstaltung. So kann man das vielleicht nicht sehen.
Nee. Das Camp, glaube ich, war auch eher zum Mitmachen. Also, dass man sich trifft und irgendwas tut. Dass man da eher praktisch und weniger im Sinne von zuhören und konsumieren.
Ja. Na, es gibt ja dann noch im Sommer die SIGINT in Köln. Die aber eher so ein, aus meiner Sicht, so gesellschaftlich-politischen so Orientierung hat. Mhm. Also gar nicht so die technische Orientierung, sondern eher so, wo gesellschaftspolitische Themen mehr oder weniger besprochen werden. Mhm. Und dann, ich meine, ansonsten gibt es ja sehr viele kleine Veranstaltungen noch. Also es gibt halt das Easter Hack, was jetzt auch demnächst hier ansteht, zu Ostern.
Mhm. Ach, wie erstaunlich.
Dann die Datenspuren, die im Oktober vermutlich stattfinden. Die Veranstaltung in Dresden, die auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung eigentlich ist. Auch mit vielen Vorträgen. Und dort ist so die Spezialität, da gab es so einen Junghacker-Track. Seit 2 Jahren gibt es den mittlerweile. Und das heißt, da können halt wirklich Kinder hingehen und zum Beispiel löten. Also ich war halt letztes Jahr mit meinem Sohn dort und wir haben halt so einen Pentabug gelötet, so einen kleinen Käfer, der ja mehr oder weniger sich bewegen kann. Also der kann Richtung Licht und Geräuschen sich bewegen und verschiedene andere Sachen machen. Und das kam bei seinen Klassenkameraden auch wohl sehr gut an. Also das kommt auch dort bei den Besuchern, also auch bei den anderen Kindern, sehr gut an. Also da sind sehr viele Kinder, die dann da sitzen und löten und so ein bisschen ersten Zugang zur Technik bekommen. Und ja, dann gibt es noch die Gulasch-Programmiernacht, die, ich glaube, in Ulm stattfindet. Die aber eben wirklich eher so den technischen Hintergrund hat. Also geht es halt um Programmieren und verschiedene Aspekte in der Richtung. Und das sind halt alles so sehr viele kleinere Veranstaltungen, die dezentral organisiert werden und ja eigentlich angenehm sind. Und gerade diese Veranstaltungen sind bei dem Jahresrückblick diskutiert worden. Ich hatte nur gerade einen kleinen Ton im Ohr. Also es gibt am dritten Tag vom Kongress gab es den CCC-Jahresrückblick und da sind einige der Veranstaltungen halt diskutiert worden. Achso, ja, eines, was mir noch einfällt, sind die MRM-CDs, die Meta Rhein-Main Chaos-Days. Das ist halt auch eine eher kleinere Veranstaltung, wo man sich auch hinbewegen kann und Vorträgen lauschen kann oder mitmachen kann. Da war ich selbst noch nicht da, also da kann ich auch wenig dazu sagen. Allerdings, wenn wir jetzt mal so in das Vortragsprogramm selbst reinschauen, das reine Vortragsprogramm begann am ersten Tag um 11.30 Uhr dann mit der Keynote. Also da wird jedes Jahr quasi ein Sprecher gesucht, der hier die Keynote hält. Das war in diesem Jahr Jacob Applebaum. Der Jacob ist an sich ein Entwickler vom Tor-Projekt. Und ja, an sich könnte man ihn vielleicht so als Aktivisten bezeichnen. Also der war und ist bei WikiLeaks aktiv, was ihm einige Probleme halt eingebracht hat. und macht halt bei diversen Projekten auch mit, also macht auch bei universitärer Forschung mit. Es gibt die sogenannten Cold-Boot-Attacken, die er mit herausgefunden und herausgeforscht hat sozusagen. Also da ist sozusagen die Idee, dass wenn man einen Rechner abschaltet, ist der RAM sozusagen nicht sofort leer, sondern da bleibt noch ein paar Sekunden, kann man die Daten aus dem RAM auslesen. Und er hat das quasi damals mit veröffentlicht und auch bei einem Kongress hier mit vorgestellt. Und er hat dann halt seine Keynote gehalten. Und ich selbst war eben, wie schon gesagt, zu der Keynote selbst noch nicht mit anwesend. Aber wenn ich mich so richtig erinnere, ging es im Wesentlichen natürlich um das große Thema Überwachung. Das ist ja auch eine Sache, mit der er selbst sehr viel Kontakt hat. Also zum einen sieht er, was mit anderen Leuten passiert, die überwacht werden. Und bei ihm ist es halt auch so, dass er quasi bei sehr vielen Ein- und Ausreisen in die USA zwar vielleicht nicht überwacht wird, aber er wird halt immer wieder festgehalten, wird befragt und kontrolliert und so weiter. Und also ihm sind wohl auch schon mehrere Rechner und Telefone abgenommen worden. Und insofern kennt er sich so ein bisschen mit dem ganzen Thema Repression aus und dann hat halt davon erzählt und hat ja versucht, so ein bisschen klarzumachen, wo die Probleme liegen und hat auch die Menschen da aufgerufen, zum Beispiel Tor-Server mit zu betreiben. Also hier bis mit für die also gegen die Zensur quasi zu kämpfen und den Leuten in anderen Ländern hier diese Techniken bereitzustellen. Und ich glaube, seine Keynote ist auch sehr gut angenommen worden. Also das führte zu einem breiten Medienecho aus meiner Sicht. Und insofern war das wirklich eine guter erster Vortrag. Hat eigentlich schön das Thema des Kongresses auch mit eingeführt. Und Jacob selbst ist halt auch ein sehr angenehmer Redner. Also er hat das recht impulsiv, das Thema auch rübergebracht. Und da es ihn auch persönlich betrifft, findet das Ganze auf einer ganz anderen Ebene nochmal statt. Dann ging es halt weiter mit Vortrag zur Beeinflussung von unserer Wahrnehmung durch Medien. Also der Maha und Kai Biermann, die haben wieder so ein bisschen mal erzählt, wie mit welchen Konstrukten quasi in Medien gearbeitet wird und wie versucht wird, dann halt die Wahrnehmung zu beeinflussen. Das ist auch ein Talk, den ich selbst nicht gehört habe. Muss man also auf die Aufzeichnung in dem Fall verweisen. Also bei mir selbst ging es eigentlich erst mit der Antiterror-Datei so richtig los. Also erst am ersten Tag um 16 Uhr war das so der erste Vortrag, wo ich mal mehr oder weniger auch nochmal reingehört habe. Da gab es ja im entweder Dezember oder im November eine Anhörung vom Bundesverfassungsgericht, wo auch der CCC als Gutachter mit eingeladen war. Und im Rahmen des Vortrages haben halt die Konstanze Kurz und Frank Rieger berichtet, wie die Anhörung so gelaufen ist, was sozusagen die Position des CCC zur Antiterror-Datei ist und haben halt berichtet, wer so von der anderen Seite da war. Und was für mich überraschend war, dass da so die gesamte erste Riege der Sicherheitsarchitektur des Bundes quasi mit vertreten war, also Präsident Verfassungsschutz, Präsident BKA, Präsident MAD, und so weiter. Also und sie meinen nur, da kann man halt sehen, wie wichtig denen auch das Thema ist. Das war wirklich das erste Mal, dass da wirklich alle zusammen waren und dass das wirklich sehr hochkarätig so vertreten war.
War es öffentlich?
Also ich glaube, die Anhörungen sind an sich immer öffentlich. Das Problem ist, du musst dich anmelden und es sind vergleichsweise wenig Plätze da. Und insofern ist es quasi öffentlich. Man muss halt wissen, wann es ist und sich halt zum richtigen Zeitpunkt anmelden. Und gerade bei so einer Sache wie Antiterror-Datei ist es vermutlich einfach
sofort weg.
Ja, genau. Also wenn du dann irgendwie eine Stunde nach Bekanntwerden anrufst, ist alles vorbei. Ja, und insofern kann man dann halt nur auf Berichte vertrauen von Leuten, die da waren. Und ich glaube, da gibt es auch, also bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, gibt es sogar ein Medienverbot. Also dass du darfst halt auch nicht daraus twittern oder sowas oder irgendwas aufzeichnen. Weiß ich aber jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, aber das war auch hier bei dem Fall so. Ja, und die beiden haben halt so ein bisschen da zu dieser Antiterror-Datei berichtet. Wobei ich, wie gesagt, das war für mich der erste Tag, da habe ich nur mal reingeschnuppert und habe dann auch gerade am ersten Tag vergleichsweise viele Leute getroffen und habe viel offen Gängen verbracht und mich unterhalten und ja, also insofern, ich habe dann versucht, den zweiten Vortrag, also am ersten Tag noch einen zweiten Vortrag zu hören, der heißt Reigniting the Crypto Wars on the Web. Da habe ich mich als so ein bisschen vom Titel leiten lassen. Und das war halt in einem der kleineren Räume. Mein Problem war, dass ich dann am Ende doch vergleichsweise eingeklemmt war. Also der Talk war, naja, ich würde nicht sagen, er war schlecht, aber er war schlecht. Es war zum einen war komplett gar nicht das, über das Thema erzählt, was ich jetzt erwartet hatte. Also Crypto Wars, denke ich halt noch wirklich an die Crypto Wars aus den 90er Jahren. Und er hat so ein bisschen von der hier W3C Crypto API erzählt und wie die entsteht und wie die halt diskutiert wird und so weiter. Und was er aber insbesondere gemacht hat, das habe ich noch nie gesehen, er hat also eine Folie gehabt. Und die Folie war vollgeschrieben mit Wörtern. Es war also aber kein, also bei manchen Leuten habe ich das durchaus schon gesehen, dass die meinetwegen ein Word-Dokument öffnen und dann quasi das durch das Dokument scrollen und quasi mehr oder weniger vorlesen. Aber bei ihm war es schon eine Präsentationsfolie. Also es gab Bilder und Text und so weiter. Aber die Folie war voll mit Text und er musste scrollen, weil der Text nicht mehr auf seine Folie passt.
Das ist krass.
Also das war halt schon krass. Und ich habe dann, also wie gesagt, ich kam nie raus, ohne jetzt irgendwie über Leute zu treten. Und da habe ich dann auch nur meinen Rechner aufgeklappt und habe da mal ein bisschen was anderes gemacht.
Gelesen.
Ja, genau. Also weil das ging nie. Also das war halt schade. Und ich glaube auch, also mich über die Krypto-API vom W3C zu informieren, muss ich glaube auch näher zum C3 gehen. Also das fand ich ein bisschen schade. Und
gibt es eigentlich hier irgendein Programmheft? Denn eben just fällt mir auch gerade ein, ich muss auch für Chemnitz noch eine Zusammenfassung schreiben. Und für Chemnitz wird ja eigentlich auch immer ein bisschen veröffentlicht, was der Inhalt eines Vortrags sein soll.
Also so ein Programm meinst du? Nee, sowas gibt's nie. Also es gab so eine Art Flyer, wo jeden Tag die Vorträge drinstehen, aber es gab jetzt nie so quasi die Kurzbeschreibung nochmal dazu.
Beziehungsweise ein Buch. Also es gibt ja beim in Chemnitz kann man ja auch seine Sachen nochmal mit in ein Buch mit einbringen.
Nein, mir also ich glaube, es klar. Es gab auch hier Proceedings. Aber das sind halt wirklich, ist eine Ausarbeitung zu den jeweiligen Vorträgen. Und also bei mir war es auch so, dass ich es, glaube ich, zeitlich nicht mehr geschafft habe, das rechtzeitig abzugeben. Oder habe ich es gemacht? Ich weiß es gar nicht. es war auf alle Fälle, also der Abgabetermin war zu einer Zeit, wo es bei mir vergleichsweise stressig war. Und ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, ob ich dann am Ende das abgeschickt habe oder nicht. Aber auf jeden Fall, dann landet es halt in den Proceedings. Und die kann man halt kaufen und vermutlich auch runterladen. Und bei den Chemnitzer Linux-Tagen war es jetzt auch wieder genauso, dass jetzt gerade irgendwie nie noch so eine Grippewelle rumgeht. Und ich eher als quasi Krankenpfleger unterwegs war und zum Teil auch arbeiten musste und konnte jetzt nie noch die Proceedings fertig schreiben. Also die habe ich zwar angefangen, aber
die müssen doch noch nicht abgegeben
werden. Doch, 18.01. war der Termin.
Echt?
Ja.
Für die Proceedings? Na gut, nee.
Für Chemnitz.
Für die habe ich mich jetzt, für die Anmeldung allgemein oder nee?
Die Anmeldung selbst lief am 7. aus.
Genau.
Und dann konntest du den Text deiner Proceedings bis zum 18.01. abgeben.
Okay, ja,
gut.
Beziehungsweise ich habe mich auch gar nicht erst dazu gemeldet gehabt, dass ich das machen will.
Okay. Ja, und das, und sowas gibt es aber so ein reines Programmheft wie in Chemnitz.
Wo du vorher mal kurz rein, wo dann 200 Zeichen oder sowas stehen mit Kurzbeschreibung deines.
Nee, das gibt's ja nicht.
Gut, da ist das natürlich, dann kann man sich wirklich nur vom Titel eines Vortrags leiten lassen.
Ja, oder man hat halt irgendwie ein elektronisches Device, wo man mal nachschlagen kann. Also man kann, wo man einen Vortrag aufruft. Und also es gibt schon hinter dem Vortrag, also wenn ich jetzt hier draufklicke, gibt es dann Also hier auch wieder so eine Textwüste. Ich meine, das hätte mich vielleicht schon warnen
müssen. Ja.
Und also was man aber natürlich dieses Jahr wirklich lobend anerkennen muss, das Netz funktionierte vom ersten Tag an.
Aha.
Und für mich zumindest stabil. Also ich meine, ich war halt nicht die ganze Zeit im Netz, aber immer wenn ich im Netz war, egal ob mit Kabel oder ohne Kabel, funktioniert es stabil. Und das ist auch, also da kann man auch dem Network Operations Center nur ein großes Lob aussprechen, weil das ansonsten in den vergangenen Jahren war es schon so, dass es am ersten Tag also in der Regel gar nicht funktioniert hat und dann langsam ins Laufen kam. Und allerdings gab es auch hier wieder die Warnung oder den Aufruf, mehr Bandbreite zu verbrauchen. Also es gab irgendwie wieder, wurde viel zu wenig Bandbreite verbraucht.
Echt? Wie viel hatten die? Weißt du es?
Also ich weiß, dass sie mehr hatten als der gesamte Kontinent Afrika. Und
okay, aber ich glaube, das hat man schon mit einer DSL-Leitung zu Hause.
Naja, nee.
Nee, aber Internet.
Die hatten 20 Gigabit oder sowas. Also muss ich gucken, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf.
Wow.
Also es war viel und es wurde aber
nicht genutzt.
Und es ist also, ich meine, in den letzten Jahren hing es auch in Berlin immer so Zettel an jeder Ecke, use more bandwidth und sowas war. Also hatte mich zwar hierhin gesehen, aber hätte man hier auch wieder aushängen müssen. Also es ist wesentlich mehr Bandbreite da als
krass. Denn ich würde auch denken, dass dass das Kongresszentrum dort nicht mal die Anbindung hat. Die wird bestimmt extra für die 4 Tage geschalten.
Kann sein. Wow. Das kann sein, ich weiß nicht, woher das Netz kam. Also
das ist natürlich dann schon das erheblich, denn im Prinzip erstmal überhaupt das dorthin bringen und also die Leitung, beziehungsweise dann auch die Daten wegzuschaufeln. Also du musst ja da schon mal zusehen, dann 20 Gigabit loswerden.
Ja.
Also, aber gut, okay, insofern ist es vielleicht noch günstig, wenn die Bandbreite nicht voll ausgefahren wird. Aber ansonsten, das...
Also in den letzten Jahren gab es immer mal die Aussage, dass diverse, also Netzwerkausrüster wie Cisco und so weiter, das durchaus als Testbett benutzen, weil wenn die halt so ein Ding mit 4000 Ports oder was weiß ich hinstellen, dort werden auch mal alle benutzt und dann fallen auch mal Bugs auf, die sonst vielleicht im Normalbetrieb nicht auffallen.
Das, beziehungsweise dort sollte auch schnell auffallen, wenn irgendwelche Sicherheitslücken in den Geräten drin stecken.
Das kann auch noch sein.
Also dort ist meiner Meinung nach das Publikum entsprechend vorhanden, sodass da auch geeignete Leute mal gucken, ob sie nicht in der Netzwerkinfrastruktur selbst Querverbindungen finden.
Ja, na, auf jeden Fall. Also ich meine, davon muss man ausgehen, dass also wer da seine Passwörter im Klartext da rumschwirren lässt, ne, der ist halt einfach selber schuld. Also das.
Ja. Oder das auf eine, was weiß ich, auf freigestellte Windows-C-Festplatte oder so ähnliches.
Genau. Also das sollte man halt nicht tun. Und also hier die Spitze, sehe ich gerade, das waren 2000 Mbit pro Sekunde Downstream und 6500 Upstream.
Was? Stehen hier. Also es wurde mehr rausgeschoben als reingeholt.
Offensichtlich.
Wow. Also ein umgekehrter Internetanschluss.
Ja, genau. Und das war halt an einem Tag. Also ich habe das jetzt nur mal beim Googlen halt auf einer Webseite gefunden. Die genauen Zahlen müsste man nochmal raussuchen.
Ja.
Ist schon erachtlich.
Ist schon
ganz schön sportlich.
Ja, genau. Und das im Prinzip dann, wenn man überlegt, so mehr oder weniger aus einer freiwilligen Veranstaltung, also dass kein richtig kommerzieller Organisator dahinter steht, ist das schon beachtlich.
Ja.
Das kann nicht so stimmen.
Genau. Mhm. Aber ich meine, gerade hier, also es gibt ja durchaus einige im Chaos-Umfeld, die auch bei Netzwerkfirmen und so weiter arbeiten und die durchaus wissen, was sie machen und für die es auch quasi Tagesgeschäft ist, so ein Ding hinzubauen.
Die vielleicht jeden Tag, die sowieso die ganze Woche über schon an den 20 Gigabit Anschluss hängen und dann nochmal sagen, hier, den muss ich mal mitnehmen.
Ja, genau.
No. Oder sowas. Ja gut, wollen wir uns einen Augenblick Pause gönnen und den Hörern mal wieder ein bisschen Zeit zum Entspannen Ja, ich habe jetzt einfach bei mir mal ein bisschen in die Musikkiste gegriffen, in die digitale Kiste und habe hier ein Lied rausgefischt. Natürlich wieder von Jamento, unserem Lieblingsmusikanbieter. unserem Lieblings.
Dort, wo wir unsere Musik raubkopieren.
Ja, genau. Dort, wo man es schwer hat, Musik richtig raubzukopieren, weil es dummerweise erlaubt ist. Und ja, Executive?
Executive würde ich sagen, also es mit dem Ad am Anfang, also
Executive. Ja, gut, doch, das könnte gut passen, Executive und End of Night. So, also dann gönnen wir uns und euch jetzt mal paar Minuten Pause. Genau, wir brauchen jetzt eigentlich den hier.
Ja, und damit sind wir wieder zurück mit dem Gespräch zum 29C3. ja, die Musik war von Executive, sagen wir mal, und den Titel, den weißt du, Jörg, bestimmt
End
noch.
End of Night, er steht hier oben noch.
Genau. Ja. Und bei meiner Erzählung war ich ja immer noch bei dem ersten Tag stehen geblieben. Also ich habe dann noch mindestens 2 Vorträge an dem ersten Tag angehört. Ja, genau. 2 Vorträge waren es auch genau. Der erste, der wurde von Katharina König gehalten, von Heike Kleffner. Katharina König könnte man kennen von dem 16. Datenkanal. wir haben uns ja am 16. Datenkanal unterhalten über den NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen. Und Katharina hat zusammen mit Heike Kleffner auch in Hamburg in dem Falle von ihrer Arbeit beim Thüringer Ausschuss erzählt und die Heike Kleffner wiederum vom Bundesausschuss und haben da ein bisschen Einblicke gegeben. Und ich glaube, das hat doch den einen oder anderen nochmal schockiert, was da also so passiert, weil ich glaube, viele beschäftigen sich nicht mit dem Thema. Und also sie hat auch Sachen erzählt, die mir auch vorher gar nicht bewusst waren. Ich meinte, also in den Akten gab es halt Treffberichte, also wo sich halt eine Gruppe von fünf Leuten aus der rechten Szene zusammengesetzt haben, haben irgendwelche Aufmärsche etc. geplant. Und es war halt so, dass alle fünf waren V-Leute beim Verfassungsschutz. Und dann hatten sie dann quasi in den Akten fünf Treffberichte von den fünf Leuten. Also jeder hat dann über die anderen berichtet. Weil
aber eigentlich nicht schlecht. Also dann kannst du ja eigentlich die Leute auch mal wirklich kontrollieren.
Wie, ja genau, ob die ordentlich Arbeit leisten. Ja. Genau, es war also nur eine QA-Maßnahme.
Ja, ist, bestimmt auch eine hochbezahlte.
Ja, genau. Ne. Ja, also sie haben dann halt so ein bisschen über die ganzen V-Männer da erzählt, was da so abgelaufen ist und generell. Und ich meine, wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt um NSU, ist eigentlich jede Woche kommen da wieder Nachrichten raus, wo man, also man kommt eigentlich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Sind natürlich alles nur bedauerliche Einzelfälle, ist ja völlig klar. Ja, und sie haben dann halt so ein bisschen darüber berichtet. Und der letzte Vortrag hatte auch nochmal so das Thema Überwachung zum Thema. Das waren also drei sogenannte Whistleblower aus den USA da. Also eine FBI-Whistle, also eine Dame, die beim Department of Justice gearbeitet hat. So als Ethikverantwortliche, Jesslyn Radack. Und die ist aber mittlerweile, arbeitet die halt quasi als freie Anwältin. Und dann zwei Leute von der NSA, also von Geheimdienst, vom größten Geheimdienst der Welt. Und ja, auch die haben dort quasi sich als Whistleblower betätigt und haben halt quasi ihre Erfahrungen mal berichtet und dann haben versucht, ob sie die Welt zu warnen quasi. Und also bei der Jesslyn Radack, das war der einzige Fall, den ich bis dahin noch nicht kannte. Da war es so, sie war eben Ethik. Anwältin sozusagen im Justizministerium und also wenn dann halt Leute beim FBI oder aus dem Ministerium ethische Fragen hatten, haben die sich halt an sie gewendet und sie hat das dann halt beantwortet und versucht, dass das quasi alles ordentlich abläuft. Und es gab dann quasi kurz nach den Anschlägen diesen sogenannten American Taliban, also es war so ein Amerikaner, der irgendwie in Afghanistan aufgegriffen wurde. Und es war wohl so, dass die FBI-Beamten dann bei ihr angerufen haben oder ihr eine Mail geschrieben haben und gefragt haben, ob der jetzt das Recht auf einen Anwalt hat. Ob die Person jetzt, ist ein Amerikaner, der aber im Ausland ist, hat er ein Recht auf einen Anwalt oder nee? Und sie hat gesagt, ja, ist ein Amerikaner, muss einen Anwalt kriegen und muss halt normal nach der Verfassung halt behandelt werden. Und ja, danach hat sie den Fall wieder aus den Augen verloren, und bis er dann halt irgendwann in der Presse landete, weil zumindest, also es gab dann einige Bilder, die in der Presse landeten, wo der Mann mit so Tape gefesselt war, nackt und mit hier Mund zugestopft. Knebel. Genau, Knebel im Mund und so weiter. Also was nie unbedingt nach einer verfassungsgemäßen Behandlung aussah. Und also über verschiedene Iterationsstufen war es dann einfach so, dass auch ihre Auskünfte nicht mehr in den Untersuchungsakten landeten und letztlich der Mann vermutlich die Todesstrafe gekriegt hätte aufgrund der Anklage gegen ihn. Und es war halt für sie dann wohl der Punkt, wo sie gesagt hat, nee, sie spielt mit und ist dann quasi mit den Dokumenten zur Presse gegangen und dann ist derjenige, hat dann nur 20 Jahre gekriegt, wobei sie meinte, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Also der auch die 20 Jahre sind wohl völlig übertrieben als Strafe gegen ihn. Aber immerhin hat er keine Todesstrafe, aber ich meine, bei ihr sorgte es dann dafür, dass ihn halt natürlich entlassen wurde und hat dann mit einer anderen Anwaltskanzlei angefangen und dann ist sie auch wieder entlassen worden. Und also sie bekam dann halt erstmal keine
Zulassung für irgendein Gericht.
Nee, aber sie kam gar nicht in eine Firma mehr rein. Also sie konnte in keiner Firma anfangen. Und dann landete sie am Ende noch auf Terrorist Watchlists. Also hier, sie durfte also auch nicht mehr fliegen, ohne dass sie Spezialbehandlung kriegte. Und sie hatte auch angedeutet, dass sie zu der Zeit gerade Mutter geworden war und dann ihre Brustmilch kosten musste, dass da auch keine explosiven Stoffe drin sind und so weiter. Also es War halt ziemlich, ziemlich krass, und also was sie da halt so erlebt hat. Und dann ist sie halt in so eine Whistleblower-Organisation gegangen als Anwältin und hilft halt dort Whistleblowern vor Gericht. Und ja, und bei dem anderen, also der Thomas Drake heißt der, denn, also diesen Fall hatte ich mal vor, weiß nicht, längerer Zeit, also fast 2 Jahren, mal in einer Zeitung gelesen, der New Yorker. Die hatten mal einen längeren Artikel zu dem geschrieben, und das, also der hat interessanterweise, das ist so ein Nebenaspekt eigentlich nur, genau am 11., nee, am 9.11. oder 11.9., ich verwechsel das immer, also 9/11, 11.9., genau bei der NSA angefangen zu arbeiten. Da war halt vorher als so freier Contractor dort beschäftigt und hat dann quasi einen festen Job gekriegt, und hat mit jemand anderem so eine, man könnte sagen, Schnüffelsoftware entwickelt. Also die haben so eine Software geschrieben, um quasi aus dem wirklich Datenstrom, so, was ich dann irgendwo gelesen habe, so Spezifikationen waren, glaube ich, auch 60 Gigabyte pro Minute, sollten die Realtime analysieren. Und zwar wirklich nach komplexen Suchalgorithmen. Und das hat er wohl damit mit noch anderen Leuten dort entwickelt und weitergetrieben. Und ja, nach 9/11 hat es bei diversen Sicherheitskomponenten da irgendwie so eine Entwicklung gegeben, dass die sehr viel auf Privatsektor gesetzt haben. Das heißt, also vorher hat die NSA sehr viel intern gemacht. Die haben ja also einen riesen Bestand an Mathematikern und Programmierern und so weiter. Haben halt viel Software allein und intern geschrieben. Und danach haben die viel ausgelagert, haben viel an Firmen verkauft, und man kann davon ausgehen, dass es da auch einiges an Korruption gibt. Also das, also man sieht ganz deutlich, dass Leute bei der NSA von führender Position in Wirtschaftsunternehmen kommen, und die Wirtschaftsunternehmen kriegen auch wieder große Aufträge von NSA. Also das ist halt, also man kann da vermuten, dass es da so gewisse Verwicklungen gibt, und es haben halt auch die zwei, also der Thomas Drake und auch Bill Binney, dann erzählt, dass, also auch sie haben versucht, intern das anzusprechen und auch da Warnungen auszusprechen, und es hat aber niemanden interessiert. Also diese eine Software, die heißt SynthThread, die halt intern entwickelt haben, die hat wohl Entwicklungsaufwand von 3 Millionen US-Dollar gehabt. Und das wurde eben abgelehnt. Die Software war uncool, sozusagen.
Ja.
Und stattdessen gab es ein Projekt, was mit mehreren Rüstungsfirmen gemacht wurde, was um die 4 Milliarden Dollar gesagt. Kann mich erinnern, dass das Projekt aber so, nachdem es 2 Milliarden Dollar an Kosten verursacht hatte, gecancelt wurde.
Ja, ja.
Und also ich meine, das sieht, also sieht man schon die Relation.
Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ja.
Und die haben halt quasi intern das einfach angeprangert, was da an Geldverschwendung da ist, aber es hat halt niemanden interessiert, also auch bis hoch zum Kongress. Irgendwann ist halt der Thomas Drake dann zur Presse gegangen und hat also auch interessanterweise nur gesagt, dass es da eben Verschwendung gibt. Also der hat quasi auch keine interne Preis gegeben. Aber es gab dann halt eben Artikel. Und ja, dann ist auch er irgendwann identifiziert worden, dass das also ja die Quelle quasi ist. Und das Krasse ist eigentlich, dass bei einer Hausdurchsuchung sind bei ihm auf dem Rechner Dokumente gefunden worden, also auch von der NSA. Die aber nicht, die waren nicht klassifiziert. Also waren jetzt auch nicht öffentlich, aber sie waren zumindest...
Sie war nicht als geheim eingestuft.
Und was die NSA aber gemacht hat, sie hat ja rückwirkend als geheim eingestuft und hat gesagt, er hatte geheime Dokumente auf seinem Rechner. Was natürlich einige Probleme verursacht hat, und er sollte halt auch für viele Jahre ins Gefängnis gehen. Und der Witz war eigentlich, also die Hilfe für ihn war, dass ein Journalist bei der NSA genau die Dokumente angefragt hat und hat und die gekriegt und ist dann zum Richter gegangen und hat gesagt, hier, ich habe die bei der NSA angefragt. Und dann ist die Anklage halt gegen denjenigen zusammengebrochen, also er hat irgendwie so eine Minor-Strafe, also irgendwie musste ein paar Stunden Community Service leisten, und das war es halt. Also.
Okay.
Und wiederum bei dem Bill Binney war es wohl so, dass als er auch in den Fokus der Ermittlungen geriet, da ist einfach mal früh bei ihm ein Trupp FBI-Leute eingerückt, hat ihm quasi eine Pistole unter der Nase gehalten und sind dann wieder gegangen. Ohne irgendwas
gemacht.
Nee. Also sie haben seinen Sohn hier zur Seite geschafft, seine Frau. Also stillgelegt oder ruhig also, gestellt.
Ja.
Und er war irgendwie gerade am Duschen, und da haben sie ihn halt aus der Dusche rausgezogen und haben auch ein paar Worte mit ihm gesprochen, und dann sind sie halt wieder gegangen. Und dann meinte, das war sozusagen die Message, er hat bitte jetzt den Mund zu halten. Und mehr war hinter dieser Aktion nicht zu vermuten.
Interessant. Also
Also es war schon ziemlich krass und ziemlich erschreckend. Und also was er auch immer wieder sagte, also die NSA baut ja in Utah so einen riesen Gebäudekomplex, wo natürlich niemand richtig weiß, was die da machen und was die nicht machen.
Lagerhalle.
Ja, genau.
Für Kartoffeln.
Für schlechte Zeiten. Und er hat eben da irgendwie ausgerechnet, dass die halt da, dass das Gebäude mit Festplatten voll bauen könnten. Und dann haben die irgendwie, ich weiß gar nicht, muss mal, es gibt Tera, Peta, dann kommt
Zeta
und dann kommt.
Und Exa kommt dann.
Oder umgekehrt. Erst Exa und dann Zeta. Genau, und er meinte, also konservativ geschätzt, passen da 5 Zetabyte an Daten rein und das ist wohl so viel, um die gesamte Kommunikation der USA für die nächsten 100 Jahre abzuspeichern, also die elektronische Kommunikation.
Wow.
Und interessanterweise, später gab es dann einen Talk von Daniel Bernstein, also so ein Matheprofessor, der so über Factoring, also Faktorisierung geredet hat. Mhm. Und er wiederum hat gesagt, also dass er gar nicht davon ausgeht, dass das für Datenspeicherung gemacht wird, weil die haben quasi dieses Objekt auch ausgesucht, wo in der Nähe irgendwie ein Kraftwerk ist.
Genau.
Weil die halt auch genügend Strom kriegen. Und er meint, die Menge an Strom, die brauchen, ist viel zu viel, um reine Speichertätigkeit